Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
Vierzig Arme von der einen Seite strecken sich 100 Hände von der anderen entgegen. Die Schlafwagenschaffner in ihrer kastanienbraunen Uniform, welcher das helle Licht aus dem Innenraum einen rötlichen Schimmer gibt, machen sich mit Paketen auf den Schultern und Säcken in der Hand in den Abteilen zu schaffen, um sie dort zu verstauen. Dabei zwängen sie sich seitwärts auf Zehenspitzen durch den schmalen Raum, welchen ihnen die dicht gedrängt im Korridor stehenden und an die Fenstersprossen gelehnten Reisenden übrig lassen.
Donnerstag, 4. Oktober 1883, 19 Uhr. Paris, Gare de l'Est. Zum ersten Mal steht der Orient-Express für die Reise Paris-Konstantinopel bereit.
Das Ereignis zieht viele Schaulustige an. Denn so viel Luxus auf Schienen hat Europa bis dahin noch nicht gesehen.
In der ganzen Szenerie erregt vor den zwei Waggons und dem Gepäckwagen der Speisewagen mit kokett geöffneten Vorhängen besonderes Aufsehen. Die großen Gaslichter beleuchten einen wahren Festsaal. Alle Tische des Restaurants, in 7 Reihen paarweise gegenüberliegend, rechts die mit 4 Plätzen, links die mit 2, sind prächtig gedeckt. Das Weiß der Tischtücher und wunderbaren, durch die Kellner kunstvoll gefalteten Servietten, das transparente Funkeln des Glases, der Rubin des Rotweins, der Topaz des Weißweins, das reine Kristall des Wassers in den Karaffen und die silbernen Helme der Champagnerflaschen blenden die Menge draußen wie drinnen.
Der Journalist Henri Aupert de Blowitz über die erste Abfahrt des Orient-Express in Paris. Er ist einer von 40 geladenen Gästen, die sich mit dem Luxuszug auf die Reise an den Bosporus machen.
Dass er dabei ist, ist ein riesiger PR-Gag. Denn Aupert de Blowitz ist nicht nur der Paris-Korrespondent der London Times. Er ist ein Star unter den Journalisten seiner Zeit. Nicht nur seine Zeitung, alle großen Zeitungen in Europa und den USA drucken seine Artikel. Der Erfinder des Orient-Express kann sich also sicher sein, dass der Bericht über die Jungfernfahrt bald überall gelesen wird.
Dieser Erfinder ist ein Belgier, Georges Nagelmackers, 38 Jahre alt. Er erfüllt sich mit dem Luxuszug einen Lebenstraum, den er in einem Aufsatz 13 Jahre zuvor beschrieben hatte.
Welcher Reisende oder Geschäftsmann, der zum Beispiel von Berlin nach Köln oder von Paris nach Marseille fährt, würde nicht gerne einen Waggon nehmen, in dem er sich die ganze Nacht über in einem Bett mit Laken und Decke ausstrecken und sich, ohne Angst gestört zu werden, dem süßen Schlaf hingeben könnte, um am Morgen wenige Kilometer vor seinem Ziel aufzuwachen.
Bett, Laken, Decke, süßer Schlaf. Für europäische Verhältnisse ist das unvorstellbar. Züge sind schmutzige Verkehrsmittel, in denen man recht unbequem von A nach B kommt. In den Vereinigten Staaten aber sind solche Annehmlichkeiten längst ganz normal.
Dort fahren die Waggons des Unternehmers George Pullman quer durch den Kontinent. Die Luxuszüge verbinden Städte, die tausende Kilometer voneinander entfernt liegen. Der Fabrikantensohn Georges Nagelmackers hat auf einer Reise in die USA diese Waggons gesehen und ist begeistert. Er will in Europa etwas Ähnliches ermöglichen.
Wenn man's genau nimmt, klaut er die Ideen von Pullman. Denn bei einem Besuch in Chicago lässt sich Nagelmackers dessen gesamte Werkstatt zeigen und sich exakt in die Geheimnisse des Schlafwagenbaus einweihen. Werksspionage nennt man sowas heutzutage.
Nagelmackers Vater, ein reicher Bankier, der mit dem belgischen König Leopold befreundet ist, ist vermutlich erleichtert, dass der Sohn überhaupt mit einer Geschäftsidee zurückkommt. Denn Monate zuvor war Georges Nagelmackers völlig depressiv in die Vereinigten Staaten abgefahren.
Grund war eine Frau. Gerade Anfang 20 hatte Georges einer 10 Jahre älteren Dame den Hof und schließlich einen Heiratsantrag gemacht. Sie hatte nur gelacht und entschieden, nein gesagt.
Zum Glück, denn sonst hätte die Geschichte der europäischen Eisenbahnen vielleicht ganz anders ausgesehen. Wer weiß, ob der Orient-Express jemals auf die Strecke Paris-Konstantinopel gegangen wäre.
In diesem Augenblick macht mir der Schaffner meines Wagens ein gebieterisches Zeichen. Ich steige auf die Plattform, die Türe schließt sich, die Pfeife ertönt. Das herrliche Lärmen der Lokomotive überdeckt alle anderen Geräusche und abrupt tauchen wir in den nahen Tunnel, der uns plötzlich die Sicht auf den Bahnhof nimmt und uns selbst den beklemmten Blicken entzieht, welche uns folgen. Als ob sich die Veranstalter vorgenommen hätten, uns durch die Präzision des Ablaufs und Exaktheit des Programms zu verblüffen, kommen die Kellner, tadellos gekleidet und behandschuht, durch die Gänge des Wagens. Meine Herren Reisenden, das Diner ist serviert.
Henri Aubert de Blowitz erwartet am ersten Abend der Jungfernfahrt ein opulentes Abendessen. 10 Gänge, wie damals bei einem offiziellen Bankett üblich. Das Essen wird von livrierten Kellnern serviert, die Nagelmackers vor dieser Fahrt sorgfältig ausgewählt hat. Gut ausgebildetes Personal ist Nagelmackers wichtig. So wichtig, dass er später eine eigene Schule für die Zugbegleiter, Ober- und Köche seiner Schlafwagengesellschaft eröffnen wird.
Der Job an Bord des Orient Express ist für damalige Zeit gar nicht schlecht. Luxus allerdings kann keiner der Angestellten erwarten. Sie sind da, um zu arbeiten. Nachts müssen die Männer Hängematten im Speisewagen aufhängen, so brauchen sie wenigstens nicht auf dem Boden zu schlafen. Die Köche zaubern Luxusmenüs in einer lächerlich kleinen Kombüse.
Die Küche war so winzig, dass der meiste Platz vom Gasofen eingenommen wurde. Es sah so aus, als könnten die Köche sich darin kaum bewegen, und man musste fürchten, dass sie die Inhalte ihrer riesigen Kupfertöpfe über sich ausschütten würden.
So der englische Autor Edward About, wie Henri Aubert de Blowitz zur Jungfernfahrt eingeladen, über die Arbeit des Küchenpersonals.
Trotz dieser beengten Verhältnisse sind die Mahlzeiten vom Feinsten. Nicht nur auf der Jungfernfahrt.
Noch 51 Jahre später, 1934, schreibt die englische Schriftstellerin Agatha Christie in ihrem Roman Mord im Orient Express:
Das Essen war erstaunlich gut. Erst als sie einen delikaten Sahnekäse aßen, schenkte Monsieur Bouc seine Aufmerksamkeit etwas anderem als der Mahlzeit. Aber ein zufriedener Magen macht eben mitteilsam. »Ah, wenn ich doch die Feder eines Balzac hätte«, sagte er seufzend. »Wie sollte ich diese Szene beschreiben? Sehen Sie, mon ami, um uns herum sitzen Leute aller Klassen, aller Nationen, Leute jeden Alters. Für 3 Tage sind diese einander völlig Fremden zusammengepfercht. Sie schlafen und essen unter demselben Dach, sie können einander nicht ausweichen. Nach Ablauf dieser 3 Tage jedoch trennen sie sich, zerstreuen sich in alle Winde, gehen verschiedenen Geschäften nach und sehen sich nie wieder. Und dennoch, nehmen wir an, es geschehe ein Unglück«, begann Poirot. »Gewiss, es wäre bedauerlich. Aber trotzdem wollen wir es einmal annehmen. Dann sind alle diese Menschen zusammengekettet durch den Tod.«
Spätestens an dieser Stelle ist klar, was Meisterdetektiv Hercule Poirot im Orient Express zu suchen hat. Einen Mörder. Die beengten und überschaubaren Verhältnisse im Zug, aus dem kein Täter verschwinden kann, sind ideal, um die nötige Spannung zu erzeugen.
Nicht nur Agatha Christie, auch viele andere Schriftsteller siedeln ihre Geschichten im Orient Express an. Als 1932 Graham Greenes Stamboul Train erscheint, ist der Zug längst Legende. So schickt Ian Fleming James Bond in Liebesgrüße aus Moskau auf die Strecke. Auch dieser Roman wurde später verfilmt.
Der Zug war eben ein idealer Schauplatz für einen Film.
Etwa für Alfred Hitchcocks Eine Dame verschwindet.
Warten Sie mal, da fällt mir noch jemand ein. Als wir hier vorbeikamen, stolperte Miss Frey ins Abteil. Drin saß ein stattlicher Herr und eine Dame.
Das bringt uns sicher weiter. Wenn sie wirklich gesehen worden ist, lassen wir den Zug durchsuchen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen?
Das ist der Gentleman.
Erinnern Sie sich zufällig daran, dass diese junge Dame an Ihrem Abteil vorbeikam mit einer älteren Dame?
Ich fürchte nein.
Ein Krimi, wie Agatha Christies Mord im Orient Express.
Agatha Christie holte sich die Ideen zu ihrem Krimi in den 20er und 30er Jahren, als sie häufig mit ihrem Ehemann, dem Archäologen Max Mallowan, im Orient Express in den Nahen Osten reiste. In ihrer Autobiografie Erinnerung an glückliche Tage schreibt sie:
Der Orient Express ist mir ohne Zweifel der liebste von allen. Ich liebe sein Tempo. Allegro con fuoco zu Anfang, das Schütteln und Rattern in der wilden Hast, Calais und den Okzident hinter sich zu lassen. Es vermindert sich auf dem Weg nach Osten zu einem Rallentando, bis es in einem unverkennbaren Lento endet.
Für die Strecke von Paris nach Konstantinopel braucht der Zug bei seiner Jungfernfahrt 84 Stunden und überquert 7 Grenzen.
Die Fahrt ist auch eine politische Meisterleistung. Denn Europa ist zu diesem Zeitpunkt weit entfernt von Frieden und Verständnis zwischen den Nationen. Der Krieg 1870-71 zwischen Frankreich und Deutschland liegt gerade einmal 12 Jahre zurück. Und so können die Gäste, wie Edward About, auf der Jungfernfahrt allerhand Seltsamkeiten beobachten.
Im Elsass, wo ich herkomme, hatten die Deutschen dafür gesorgt, dass die Uhren im Vergleich zu Paris 2 Stunden vorgingen. Aber München hatte eine andere Zeit als Stuttgart und in Österreich gingen die Uhren nochmal anders. Gott sei Dank waren die Uhren in unserem Zug in diese komplizierten Verhältnisse nicht einbezogen. Man sagte mir, dass die Schlüssel zu den Uhren im Orient-Express in Frankreich zurückgelassen worden waren, sodass für uns die ganze Fahrt über die Pariser Zeit galt.
An jeder Grenze werden die Passagiere kontrolliert, wird das Gepäck überprüft. Daran ändert sich auch im 20. Jahrhundert nichts.
Eine Prozedur, die Stunden dauern kann. Bald ihre ganz eigenen Regeln entwickelt, wie sich Agatha Christie in ihren Memoiren über eine Fahrt in den 30er Jahren erinnert.
Der Schlafwagenschaffner erscheint, um uns zu drillen. Bei der Passkontrolle würden wir gefragt, welchen Geldbetrag wir mit uns führen. Effektiv, vous comprenez? Ich liebe das Wort effektiv. Es beschreibt so genau das Gefühl von Bargeld in der Hand. Sie werden, fährt der Schaffner fort, effektiv genauso viel angeben. Er nennt die Summe. Max widerspricht, weil wir mehr bei uns haben. Was macht das schon? Die Wahrheit bringt sie in Verlegenheit. Sagen Sie, Sie hätten Kreditbriefe und Reiseschecks und effektiv genauso viel. Als Erklärung fügt er noch an, was Sie haben, spielt keine Rolle. Doch Ihre Angabe muss en règle sein, verstehen Sie? Also sagen Sie genauso viel. Und schon kommt der Herr Finanzverwalter. Er notiert unsere Antwort fast, bevor wir den Mund öffnen. Alles ist en règle. Eben erreichen wir Istanbul.
So einfach ist es nicht immer. Bei so vielen Grenzen lässt sich nicht vermeiden, dass sich die Politik auf die Fahrpläne und Streckennetze auswirkt.
Am 28. Juni 1914 wird in Sarajevo der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand ermordet. Gut einen Monat später, am 1. August 1914, beginnt der Erste Weltkrieg.
Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern, der Verrat am Vaterlande.
Nach Kriegsende geht der Luxuszug wieder auf die Strecke. Am 13. Februar 1919 kündigt die Compagnie de Vagolis, das Unternehmen, das Georges Nagelmackers gegründet hat, in einem Rundschreiben die Wiederaufnahme des Zugbetriebes zwischen Paris, Wien, Budapest und Bukarest an.
Das klingt heute selbstverständlicher, als es damals war.
Der Zug fährt nicht mehr die übliche Strecke über Straßburg, Karlsruhe, Stuttgart und München nach Wien, sondern durch die Schweiz, über Mailand und Venedig.
Deutsches Gebiet wird strikt vermieden.
Und er trägt einen neuen Namen. Simplon Orient Express, weil er in den Alpen den 1906 eröffneten Simplon-Tunnel durchfährt. London wird an die Strecke angeschlossen. Außerdem wird eine Anschlussstrecke Bordeaux-Mailand eingerichtet, um die Passagiere der großen Südamerika-Dampfer, die in Bordeaux ankommen, aufzunehmen.
Doch die Waggons sind im Ersten Weltkrieg stark beschädigt worden. Der Zug braucht jetzt 96 Stunden von Paris nach Istanbul. Das sind 23 Stunden und 32 Minuten mehr als im Jahr 1900. Und auch das Publikum verändert sich, wie sich der französische Diplomat Paul Morand erinnert.
Der Erste Weltkrieg war ein schwerer Schlag für den Orient-Express. Die Angestellten im Zug waren nun jünger und weniger respektvoll, wenn auch nicht weniger effizient. Die russischen Großfürsten und österreichischen Erzherzöge waren verschwunden. Es gab jetzt die levantinischen Kaufleute und griechischen Reeder, die man hinter ihrem Rücken als Neureich beschimpfte, die Spekulanten und Heroinschmuggler und die Operettentenöre, die fetten jüdischen Bankiers von Wien und die Damen der Halbwelt, die eine angenehme Zerstreuung waren für die Passagiere seit den ersten Tagen des Orientexpresses.
Naja, ganz so stimmt das nicht. Bei der Jungfernfahrt auf der neuen Strecke sind zunächst gar keine Frauen dabei. Erst in Wien steigen zwei Damen zu, in männlicher Begleitung, also gut beschützt. Und eigentlich findet man auch das ziemlich riskant, geht es doch durch den Balkan.
Der Zug fuhr durch eine Landschaft, die eine melancholische Monotonie besaß. Die Felder sahen unbewirtschaftet aus. Wir sahen nichts als Unterholz und sandige Böden. Ab und zu ein kleines Dorf mit einigen elenden Hütten, viele von Schusslöchern übersät, die an zurückliegende Kriege und Banditenüberfälle erinnerten. In einem Friedhof weideten Ziegen und Rinder.
So der Journalist Henri-Aubert de Blowitz über die Fahrt zwischen der österreichisch-ungarischen Grenze und Konstantinopel durch die jungen Königreiche Rumänien und Bulgarien.
Damals Terra Incognita. Die Passagiere werden sicherheitshalber gewarnt. Man fahre durch Banditenland. Kurz vor der Jungfernfahrt haben Räuber tatsächlich den Bahnhof von Votova in Bulgarien überfallen, wie sich Aubert de Blowitz erinnert.
Sie fesselten und knebelten den Bahnhofsvorsteher und seine Eisenbahnarbeiter, um ihn zu zwingen, das Geld, das er habe, zu übergeben. Sie hatten Benzin auf den Holzboden gekippt und angezündet, und vermutlich wären alle Männer verbrannt, wenn nicht ein Lastwagen vorbeigekommen wäre, auf dem sich einige Arbeiter befanden. Die Banditen flohen und nahmen die 30-jährige Tochter des Bahnhofsvorstehers als Geisel mit.
Auf der Jungfernfahrt des Orient-Express bleiben die Passagiere unbehelligt. Aber später ist auf der Strecke eine Menge passiert.
Am 31. Mai 1891 zum Beispiel wird der Orient-Express von dem griechischen Räuberhauptmann Athanassos überfallen. Seine Bande bringt den Zug in Thrakien zum Entgleisen, nimmt den Passagieren die Wertgegenstände ab und entführt einige Reisende.
Nach heutigem Kurs erbeutet die Bande etwa 1 Million US-Dollar.
Und noch in Agatha Christies Mord im Orient Express heißt es 1934:
In welchem Land sind wir eigentlich? Erkundigte sich die verzweifelte Mrs. Hubbard. Und als man ihr Jugoslawien nannte, brach es erbittert von ihren Lippen: Ach, einer von diesen Balkanstaaten. Was kann man da anderes erwarten?
Man muss die Verzweiflung von Mrs. Hubbard verstehen. Agatha Christie lässt den Orient Express in ihrem Krimi immerhin in einer Schneewehe stecken. Stundenlang geht gar nichts mehr.
Diese Idee beruht wahrscheinlich auf einer wahren Begebenheit. 1907 bleibt der Orient-Express in der westlichen Türkei tatsächlich auf freier Strecke stecken.
11 Tage lang versinkt der Zug tiefer und tiefer im Schnee, ohne dass Hilfe kommt. Fenster und Türen frieren zu, das Thermometer fällt unter 10 Grad, trotz Heizung. Das Küchenpersonal muss, als die Vorräte ausgehen, durch den tiefen Schnee zur Jagd stapfen.
Doch das sind nicht die einzigen Gefahren, mit denen sich die Passagiere konfrontiert sehen. Ferdinand I., König von Bulgarien, lässt den Zug regelmäßig auf freier Strecke anhalten, um selbst mitzufahren.
Nicht etwa als Passagier,
sondern als Lokführer.
Der König hat einen ziemlich sportlichen Fahrstil. Er bringt die Lokomotive regelmäßig in volle Fahrt, um den Zug dann abrupt zu stoppen. Als Passagier kann einem das schon mal übel werden. Auch andere gekrönte Häupter schätzen die holzgetäfelten Schlafwagen, das Bordrestaurant und die gute Küche.
Ende 1885 lässt beispielsweise Fürst Alexander von Battenberg in Bulgarien einen Salonwagen an den Zug anhängen.
Er ist unterwegs zu seiner heimlichen Verlobten, Prinzessin Victoria von Preußen, einer Tochter des preußischen Kronprinzen Friedrich. Dass aus der Heirat am Ende doch nichts wird, liegt nicht am Orient-Express, sondern an ihrem Großvater. Kaiser Wilhelm I. ist gegen die Heirat und zwingt Victoria, die Verlobung zu lösen.
Als im Mai 1910 der englische König Edward VII. Beigesetzt wird, fahren viele der osteuropäischen Adeligen im Orient-Express zu den Trauerfeierlichkeiten. Und als 1940 der rumänische König Karol II. Nach einem Militärputsch abgesetzt wird, flüchtet er im Orient-Express.
Nicht ohne vorher möglichst viele Kostbarkeiten an sich zu bringen. In seinem Gepäck hat er Juwelen und Gemälde, im Schlepptau seine Geliebte, eine gewisse Magda Lupescu. Ihr Reisekoffer ist mit ausländischen Geldscheinen vollgestopft. Als der Zug abfährt, schießen Partisanen auf den Zug. Der König aber entkommt unverletzt.
Auch Stars, Sternchen und sonstige Prominente gehören zu den Passagieren. Der Komponist Franz Leha etwa oder der Dirigent Arturo Toscanini, die Schauspielerin Marlene Dietrich, die legendäre Spionin Mata Hari oder der Chansonnier Maurice Chevalier. Vier Tage nach dem Start in Paris erreichen die Passagiere der Jungfernfahrt Konstantinopel.
Allerdings nicht im Orient-Express.
Weil Georges Nagelmackers keine Konzession für den letzten Teil der Strecke bekommen hat, müssen die Passagiere das letzte Stück von Bulgarien aus mit dem Schiff zurücklegen.
15 Stunden lang dampfen sie in ziemlich bescheidenen Umständen Richtung Konstantinopel. Das Schiff ist eigentlich für die Einheimischen gedacht. Edward About berichtet von zerlumpten Gestalten, die an Deck schlafen und die Reisegesellschaft des Orient-Expresses eher beunruhigen.
Wir blieben lieber in unseren Kabinen, die zwar ziemlich schmutzig waren und wo wir den Blick aufs Schwarze Meer verpassten, aber wir fühlten uns unter Deck einfach sicherer.
Erst ab 1889 kann der Orient-Express bis nach Konstantinopel durchfahren.
Dadurch sind die Reisenden 14 Stunden schneller an ihrem Ziel. Die Glanzzeit des Orient Express endet in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts.
Als der eiserne Vorhang Europa nach dem Zweiten Weltkrieg in Ost und West teilt, fahren keine Luxuszüge mehr. Zwar nimmt der Orient Express am 1. Juni 1948 wieder seine Fahrt auf, er ist jetzt aber ein ganz normaler Schlafwagenzug.
Die Reichen und Schönen steigen lieber in andere Fortbewegungsmittel, wie sich der französische Diplomat Paul Morand erinnert.
Am Ende starb der Orient-Express einen langsamen Tod, verursacht durch das Flugzeug. Der Zug war nun aufgeteilt worden in eine Reihe von nationalen Kurzstreckenzügen, die schmuddelige zweite und dritte Klassewagen führten. Seine Geschwindigkeit und sein Luxus wurden nun von Flugzeugen geboten.
Heute fährt der Orient-Express nicht mehr regelmäßig. Nur ein Nostalgiezug aus nachgebauten Waggons bietet zu horrenden Preisen gelegentlich die Fahrt von Paris nach Istanbul, dem früheren Konstantinopel, an, auf der Strecke des Simplon-Orient-Express.
Die Faszination des Zuges funktioniert also noch immer, wenn auch, genau wie früher, nur für Menschen mit einem gut gefüllten Geldbeutel.